Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Ich vermute, diesen Psalm kennt jeder von uns. Wir haben ihn vielleicht gehört und früh auswendig gelernt. Der Herr ist mein Hirte. Gott zeigt sich uns als der gute Hirte. Das ist doch eigentlich schön, oder? Aber mal ganz ehrlich, wer von euch kennt sich besonders gut mit Hirten aus? Die wenigsten wissen heutzutage überhaupt noch, was es mit dem Hirtesein auf sich hat. Und das ist ja auch nicht weiter verwunderlich, weil der Beruf in unserer Zeit eigentlich ausgestorben ist. Ich bin auf einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen und für mich als Kind war es immer ganz besonders, einen Hirten zu sehen. Manchmal sind ganze Schafherden über unsere Hauptstraße gelaufen und dann mussten wir mit dem Auto anhalten. Dann hat sich die Herde so komplett eng an unserem Auto vorbeigedrückt. Und das war cool. Aber obwohl ich schon mal einen Hirten gesehen habe, gehören die ja eigentlich gar nicht mehr in unser alltägliches Bild. Und ich möchte euch heute in eine Zeit hineinnehmen, in der die Menschen das Bild des Hirten sehr wohl gekannt und auch verstanden haben. Und wer weiß, ob die Verheißung, von der wir heute hören, nicht auch noch was mit uns zu tun hat. Wir gehen in der Zeit mal einige Jahre zurück. Das Volk Israel erlebt gerade einer der dunkelsten Zeiten seiner Geschichte. Gerade noch haben sie im geteilten Israel um ihre Zukunft gebangt und waren jetzt tatsächlich im Exil gelandet. Und wieder einmal unterliegen sie einer fremden Herrschaft. Aber dieses Mal sind sie nicht mal in ihrem geliebten Heimatland Israel. Sie sind gefangen in einem fremden Land, umgeben von fremden Menschen, einer fremden Kultur und fremden Göttern. Da wurden ganze Familien auseinandergerissen und jeden Tag kämpft das Volk um sein Überleben. Und seine Zukunft ist eigentlich ein großes Fragezeichen. Und da scheint es auch keine Hoffnung zu geben. Da war jeder Tag irgendwie trostloser als der nächste. Und ganz ehrlich, das Volk hatte Angst. Sie fühlen sich alleingelassen. Wo ist denn nun ihr Gott? Was wird aus seinen Versprechen, dass er immer bei ihnen sein will? Und sie beginnen zu zweifeln. Wie hat es nur so weit kommen können? So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Starke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Hesekiel, der hier redet, war ein Prophet zu der Zeit, als die Israeliten im Exil waren. Und dort hat er die Worte von Gott an sein Volk weitergegeben. So spricht der Herr, steht hier am Anfang und diese Worte zeigen es uns ganz deutlich. Was hier gesagt wird, das kommt von Gott, ungefiltert. Und Gottes Worte haben auch ein ganz klares Ziel. Sie sollen Antwort auf die Fragen der Israeliten sein. Wie hat es nur so weit kommen können? Dass die Israeliten sich in dieser schrecklichen Lage befinden, hat unter anderem damit zu tun, dass die Hirten des Volkes einen ziemlich schlechten Job gemacht haben. Also mit Hirten sind hier die politischen und geistlichen Anführer des Volkes gemeint. Und die haben sich nicht um die Schafe gekümmert, wie es eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Stattdessen haben sie sich lieber um sich selbst gedreht. Und diese schlechte Leitung hat auch dazu geführt, dass das Volk gesündigt hat und dass es sich eben Gott Götzen zugewendet hat und nicht mehr Gott. Und das Exil war jetzt die Folge des sündigen Verhaltens der Israeliten. Und die Anführer, die Gott hier anspricht, die hätten das eigentlich verhindern sollen. Schafe brauchen einen guten Hirten. Auf diesem Bild seht ihr ein Mutterschaf mit seinen Kindern. Und diese Mutterschafe wurden darauf trainiert, die Stimme des Hirten zu hören und ihr zu folgen. Und alle anderen Schafe orientieren sich dann an den Mutterschafen. Ich finde, das sieht man auf dem Bild auch gut. Die Kinder sind ganz nah bei der Mutter und auf sie fokussiert. Aber auf sich allein gestellt kann kein Schaf überleben, auch keine Mutterschafe. Sie brauchen einen Hirten. Und vielleicht ärgert sich Gott deshalb so besonders über diese Hirten, weil die hatten die Verantwortung über die Herde und haben sie einfach im Stich gelassen. Und sie haben es sich sogar noch auf deren Kosten gut gehen lassen. Und mit dem Exil bekommen die Israeliten jetzt die Folgen zu spüren. Und sie sind so verzweifelt, dass sie denken, Gott hat sie auf jeden Fall verlassen. Aber Gott bricht sein Schweigen. Gott verspricht dem Volk was. Er verspricht seiner Herde, sie von den falschen und den schlechten Hirten zu befreien, sie zu suchen. Und das ist der erste von drei Schritten Gottes Handelns, die dieser Text beschreibt, nämlich Gott macht sich auf die Suche. In Vers 11 wird dieser Schritt der Suche dann noch ganz deutlicher. Da steht, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Gott hat sich zuerst also an die Hirten gewendet und ihnen ihre Strafe angekündigt. Die haben auf jeden Fall kein Recht mehr zu weiden. Jetzt allerdings wendet sich Gott seinem Volk zu. Und das, was Gott hier ausspricht, das ist eine ganz klare Heilsverheißung. Er verspricht ihnen, sich ihrer anzunehmen. Und zwar genau in dem Moment, als sie sich gefragt haben, ob Gott sie eigentlich verlassen hat. Es gibt Momente, in denen ich mich auch ziemlich verlassen von Gott fühle. Ich kann mich schon irgendwie in die Israeliten hineinversetzen. Das sind so Momente, wo ich auch Angst um meine Zukunft habe und einfach nicht weiß, wo es hingehen soll und mich schon frage, was Gott dazu sagt. Und vielleicht geht es euch auch so. Vielleicht fühlt ihr euch auch manchmal verlassen von Gott. Dann, wenn andere Menschen euch verlassen oder wenn euer Leben sich ganz radikal verändert. Und ich bin, glaube ich, nicht die Einzige, die sich in solchen Momenten wünscht, dass Gott nach uns sucht und sich uns annimmt. Vielleicht ist es ein bisschen wie bei kleinen Kindern. Wenn die auf eine neue Person treffen, dann verstecken sie sich ja meistens hinter ihren Eltern und gucken dann so hinter den Beinen hervor. Sie warten nämlich auf das Signal ihrer Eltern, dass die Person in Ordnung ist, dass sie keine Angst zu haben brauchen. Und ich glaube, in solchen Momenten sind wir manchmal wie verängstigte Kinder. Und wir sehnen uns danach, dass Gott nach uns sucht und uns Antworten gibt. Und Gott zeigt sich auch. Er nimmt sich uns an, so wie er damals für sein Volk da war. Und er geht auf unsere Fragen ein. Und vielleicht malt er uns eine Zukunft vor Augen, die wir uns selbst gar nicht vorgestellt hätten. Und auch wenn all das natürlich Zeit braucht, dürfen wir uns ganz sicher sein, dass Gott auf jeden Fall da ist. Der erste Teil dieser alttestamentlichen Verheißung war schon mega krass, finde ich, und hat super deutlich die Liebe Gottes gezeigt. Aber so wie Gott ist, bleibt er hier nicht stehen. Er fordert seine Schafe eben nicht nur von den schlechten Hirten zurück. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Gott vergleicht sich hier mit einem guten Hirten. Nämlich einem Hirten, der sich auf die Suche nach seinen Schafen begibt. Was also macht einen guten Hirten aus? Ich glaube, wir merken schon, dass es dabei um mehr geht, als eben Schafe zu besitzen und auf sie aufzupassen. Dieser Beruf erfordert volle Konzentration und Hingabe. Man kann nicht mal eben schnell den Kopf heben und ansonsten auf der Weide schlafen, das geht nicht. Hirte sein ist ein Vollzeitjob. Das heißt zum Beispiel, seinen Schafen zu essen zu geben, die besten Weideplätze für sie rauszusuchen, sie vor Wildtieren zu beschützen und natürlich auch nach den Verlorengegangenen zu suchen. Hirte sein bedeutet, abrufbar zu sein, und zwar immer in Bereitschaft, auch das zu tun, wovor andere Angst haben. Und ich werde sie herausführen, verspricht Gott seinem Volk. Ich glaube, für das Volk muss das wie so eine Fata Morgana in der Wüste gewesen sein oder wie so ein sehnsuchtsvolles Aufwachen nach einem schönen Traum. Beides verblasst spätestens nach einem Augenaufschlag, aber das hier, das ist real. Das, wonach sich das Volk am allermeisten sehnt, das will Gott ihnen geben und sie hinausführen in ihr geliebtes Land Israel. In meinem Urlaub im letzten Jahr in Norwegen konnte ich live erleben, was gute Führung heißt. Ich war mit meiner Tante und ihren Kindern in den Bergen wandern und mein Cousin hat sich zur Aufgabe gemacht, uns anzuführen. Und die Wege, die wir gegangen sind, die waren auch wirklich nicht ganz einfach. Also da war ein ganzer Urwald an Bäumen und Gestrüpp und überall waren Sümpfe um uns rum. Und mein Cousin ist in dieser Aufgabe wundervoll aufgegangen. Er hat sich einfach zwei Stöcke genommen und hat uns immer den Weg gezeigt. Und manchmal hat er dann sowas gesagt wie, Achtung, hier ist es matschig, geht doch einfach rechts vorbei. Und als meine Cousine sich dann einmal verletzt hat, da ist er auch direkt zu ihr zurückgelaufen und hat geguckt, ob bei ihr auch alles in Ordnung ist. Er wusste immer ganz genau, wann es ein guter Zeitpunkt war, hinten zu laufen und wann vorne. Und er hat Gefahren erkannt und uns davor beschützt. So stelle ich mir Gott vor. Ich stelle mir Gott als jemanden vor, der eben nicht nur vorausgeht, sondern der seinen Platz an die Bedürfnisse seiner Schafe anpasst. Als jemand, der sich um Wunden kümmert, der auf unsere Fragen eingeht und der immer den besten Weg für seine Schafe im Blick hat, nämlich für uns. Dieses Bild soll den guten Hirten darstellen. Ich weiß, man erkennt nicht ganz so viel darauf, aber es wird trotzdem was ganz Entscheidendes deutlich an diesem Bild. Alles, was der gute Hirte tut, führt dazu, dass sich die Schafe eng um ihn drängen, weil sie genau wissen, woher Gutes für sie kommt. Und ich finde, das kann man hier gut sehen. Da bildet sich ein richtiges Knäuel um den Hirten und vielleicht will sogar jedes Schaf eigentlich direkt neben ihm laufen. Diese Führung ist auch ein Versprechen an dich heute. Vielleicht brauchst du keine Führung aus einer schrecklichen Lebenssituation heraus, aber vielleicht, wer weiß, möchtest du dein Leben verändern und vielleicht den Job wechseln oder den Studiengang, aber dir fehlt der Mut dazu. Oder vielleicht hat dein Kind sich entschieden, ins Ausland zu gehen und du musst irgendwie loslassen. Oder du bist das Kind, das ins Ausland geht. Oder vielleicht ist auch eine wichtige Beziehung in deinem Leben zerbrochen. Und ich glaube, es ist richtig schwer, das alleine bewältigen zu müssen. Aber wenn wir Gott als Hirten in unserem Leben anerkennen, dann dürfen wir auf eine verlässliche und sichere Führung hoffen, genau in solchen Lebenssituationen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott den Überblick hat und wir dürfen uns einfach fallen lassen, weil er uns begleitet und uns anführt. Und als ob das Ganze nicht schon gereicht hätte, geht Gott mit seinem Volk noch einen Schritt weiter. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort, auf den Bergen Israels, werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Für das Volk muss das eine unglaublich krasse Nachricht gewesen sein. Also ihr wisst, sie sind immer noch im Exil, sie leiden darunter, sie haben Angst um ihre Zukunft und plötzlich sagt Gott ihnen zu, dass er sie weiden will. Was kann das heißen? Ich glaube, die Israeliten haben sich alles Mögliche vorgestellt, aber vermutlich haben sie von ihrer Heimat geträumt und von all dem, was sie gerade vermissen. Und ja, das heißt weiden. Gott will ihnen all das wiedergeben und noch viel mehr. Was Gott hier verspricht, das ist ein Überfluss und Segen, und zwar Segen, den das Volk vermutlich eigentlich gar nicht verdient hätte. Der Psalmist David findet hier wahrscheinlich die besten Worte für: Der Herr ist mein Hirte. mir wird nichts mangeln. Das Volk Israel bekommt hier nicht irgendeine Antwort, sondern das bekommt eine Antwort, ein Versprechen, das mehr ist, als sie sich in dieser Situation vermutlich geträumt hätten. In meinen Augen kommt das Beste aber erst noch. Ich liebe diesen Vers 15, weil er so der persönlichste Vers des Textes ist. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Gott hat zwar am Anfang gesagt, wer die Schafe nicht mehr weiden darf, wer diese Aufgabe allerdings übernimmt, war bis jetzt noch gar nicht klar. Aber hier sagt es Gott sehr deutlich, dass er der Guthirte ist, dass kein anderer das Recht hat, die Schafe zu weiden und dass es auch kein anderer so kann, wie er es kann. Und irgendwie hat das Ganze noch mehr Gewicht, weil ganz deutlich ist, das überbringt nicht Hesekiel einfach nur in indirekter Rede, sondern da steht, das sagt Gott höchstpersönlich. Am Ende des Satzes steht zweimal das Wort Herr und das zweite Herr bedeutet, also es steht für den Gottesnamen Jahwe und bedeutet so viel wie er ist da. Man könnte aber auch sagen, dass Gott hier so eine Art Unterschrift drunter setzt. Hier in Deutschland unterschreiben wir jedes wichtige Dokument mit unserer Unterschrift und wir verpflichten uns damit, dass wir das Unterzeichnete auch wirklich einhalten wollen. Wir überlegen uns immer zweimal, was wir genau unterschreiben und ich glaube gerade wir Deutschen, wir würden gut überlegen, ob wir einfach so ein Abo auf der Straße abschließen. Und das macht diesen Text auch so besonders. Für die Israeliten waren Namen auch richtig wichtig und Gott setzt das hier seine Unterschrift unter das Gesagte und macht nochmal ganz deutlich, das meine ich ernst, das will ich wirklich umsetzen. Und Gott meint es auch heute ernst mit seinen Versprechen. Mir selbst fällt es manchmal nicht so leicht, das zu glauben, weil ich ein relativ ängstlicher Mensch bin. Und ich werde in einem halben Jahr in die Niederlande ziehen, um dort zu studieren für ein Jahr. Und ich habe echt Angst davor, weil ich die Sprache noch nicht so gut kann. Das Leben dort ist teuer und wir haben noch keine Wohnung. Aber Gott verspricht, seine Schafe zu weiden und zwar nicht nur seinem Volk. Wenn Gott mir sagt, dass er mich weiden wird, dann kann ich davon ausgehen, dass er mich in den Niederlanden begleitet und dass er mir vermutlich auch noch richtig viele unvergessliche Momente schenken möchte. Wo sehnst du dich nach Gottes Versprechen über eine gute Zukunft? Ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben von jetzt an perfekt ist. Ich glaube, das wissen wir und es wird immer Hochs und Tiefs geben. Auch das Volk Israel hat das erlebt. Die konnten erst ziemlich viel später zurück in ihr Land kehren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Gott auch heute nur das Beste mit uns vorhat. Vers 16 rundet so das Ganze nochmal schön ab. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen. Und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Das Fette aber und das Starke werde ich austilgen. Mit meinem Recht werde ich sie weiden. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass die Israeliten von dieser schweren Zeit auch Wunden davongetragen haben. Es ging ihnen wirklich schlecht. Aber Gott macht hier nochmal deutlich, ich werde euch suchen und ich werde euch finden. Und versprochen, dann kümmere ich mich um euch. Ich will eure Wunden verbinden und ich will euch die allerbesten Weiden geben. Und hey, keine Angst, jetzt kümmere ich mich um euch, weil ich euer guter Hirte bin. Und alle, die sich auf eure Kosten gelebt haben, die werden ihre gerechte Strafe erhalten. Die Israeliten mussten tatsächlich noch einige Zeit darauf warten. Ungefähr 60 Jahre später sind sie erst in ihr Land zurückgekehrt. Und auch wenn es vielleicht schwerfällt, das zu glauben, Gott hat sein Versprechen trotzdem erfüllt. Und wenn all das jetzt heute mit uns nichts mehr zu tun hat, dann bleibt es ein Stück tote Geschichte. Aber so ist es nicht, zumindest glaube ich das nicht. In Johannes 10 steht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus ist Gott. Das heißt, Jesus ist die Erfüllung dessen, was Gott durch Hesekiel verspricht. Das Exil war eben nicht das letzte Wort, sondern es war der Anfang einer Geschichte mit Gottes Volk. Und das Schöne ist, zu diesem Volk dürfen heute auch wir gehören. Wir sind genauso dazu auserwählt, die Schafe des einen guten Hirten zu sein. Und genau deswegen gilt diese Verheißung auch heute für uns. Ich finde, da kommt sogar noch was sehr Entscheidendes dazu. Jesus, der gute Hirte, war sogar bereit, für uns zu sterben. Wir Schafe sind in seinen Augen nicht nur wert, dass man sich um uns kümmert. Er war bereit, den Schritt zu gehen, den wahrscheinlich keiner gehen würde. Er hat den Tod in Kauf genommen, damit wir frei sein dürfen, und zwar auf neuen Weiden. Mit welchen Gefühlen du heute Morgen auch immer hier angekommen bist, ob du Angst hast oder dich eigentlich ganz frei fühlst, ob dich vielleicht Sorgen plagen oder ob du eigentlich ganz zufrieden mit deinem Leben bist, Gott ist auch heute unser guter Hirte. Wenn wir uns verlassen fühlen, dann ist Gott da. Er sucht nach uns und er lässt uns nicht aus den Augen. Und Gott will uns anführen, dann, wenn wir uns ganz besonders nach seiner Führung sehnen, aber auch dann, wenn wir denken, dass wir eigentlich alles im Griff haben. Gott denkt mit, er begleitet unsere Entscheidungen und wir dürfen uns ganz getrost in die Arme eines kompetenten Anführers fallen lassen. Gott will uns das Beste geben und noch viel, viel mehr. Amen.